Darf ich loslegen?
Mhm. Ja.
49. ist das, ne? 49. Arbeitsfeld.
Ein munteres Hallo und herzlich willkommen zum Runner's World Podcast. Heute ist unser Thema ein, ja, relativ wissenschaftliches, aber dennoch ganz praxisnah. Es geht um das große Stichwort Kollagene. Oder auch Kollagen, das gerade, ja, kann man schon so sagen, einen regelrechten Hype durchmacht. Deswegen beschäftigen wir uns in dieser Folge damit, was Kollagene eigentlich sind und natürlich auch, wie wir als Läufer uns diesen Stoff zunutze machen können. Darüber hat unser Chefredakteur Martin Grüning ein Gespräch geführt mit zwei tollen Gästen. Wer das war, das erzählt er euch aber am besten direkt selbst. Starten wir also direkt mit Folge 49 und wünschen euch ganz viel Spaß beim Anhören.
So, ihr Lieben, dies ist tatsächlich schon unsere 49. Runner's World Podcast Folge. Und ich finde, mit einem extrem spannenden Thema. Es geht um Kollagene. Kollagene sind derzeit in aller Munde, auch in der Lauf-Community. Und ich freue mich, dass ich einen echten Experten zu dem Thema gefunden habe. Hans-Ulrich Frech. Er ist Geschäftsführer bei Arthroprovita, ist ein Spezialist für Kollagenprodukte. Und außerdem, und das ist ganz wichtig, Hans-Ulrich Frech ist ein richtig erfolgreicher Läufer in der Best-Ager-Klasse der 60-Jährigen, darf ich, glaube ich, sagen.
Absolut.
Darf ich, ne?
Ja.
Ja. Gerade die 60 erreicht und ein toller Mittelstreckler. Außerdem haben wir dabei die liebe Andrea Löw, eine Ultraläuferin, nee, eigentlich mehr eine Extremläuferin, die auch Erfahrungen mit Kollagenprodukten gesammelt hat, übrigens genauso wie ich, und uns ein bisschen über ihre Laufprojekte erzählen wird, aber natürlich auch über ihre Erfahrungen mit Kollagenprodukten. Ich muss ganz vorweg eine Frage loswerden an euch beide. Den Hans-Ulrich Frech, den duze ich jetzt mal ganz frech. Ja. Und unter Läufern macht man das. Wenn wir uns dann später begegnen, können wir uns ja vielleicht, wenn du das willst, wieder für sie entscheiden. Aber hier im Podcast duze ich jetzt mal ganz frech. Frage vorweg, lieber Hans-Ulrich, heute schon gelaufen?
Nein. Nein, habe ich erst wieder morgen vor.
Ah, ein Ruhetag heute.
Ja, in der Regel sogar habe ich zwei Ruhetage. Das gönne ich mir in meinem Alter. Da kommen wir später vielleicht noch mal drauf.
Ja, ja, sehr gut. Und lieber Andrea, du?
Ich bin noch nicht gelaufen, aber direkt im Anschluss an unser Gespräch werde ich eine aktive Mittagspause machen und an die Isar gehen, beziehungsweise laufen.
Sehr gut. Länger laufen oder kurze Stückchen nur?
Ach nein, so ein Stündchen. Also ich habe ja heute einen normalen Arbeitstag und ich muss danach wieder an den Schreibtisch. Insofern so eine Stunde in der Mittagspause, das ist dann ganz schön.
Bevor wir in das Thema Kollagene einsteigen, möchte ich lieber Hans-Ulrich nochmal von dir erfahren, was sind so aktuell deine Projekte, deine Laufprojekte? Gibt es welche in Corona-Zeiten? Wettkämpfe gibt es vermutlich gar keine. Wie sieht so momentan deine Laufherausforderung aus?
Ja, das sind wirklich jetzt Herausforderungen, weil ich jemand bin, der eigentlich sehr gerne auch im Fitnessstudio auf einem Laufband läuft oder dann natürlich am Wochenende, wenn es hell ist, draußen läuft. Und jetzt muss ich unter der Woche eben schauen, wie ich zum Laufen komme ohne Fitnessstudio. Und da muss man dann schon erfinderisch sein. Ich habe jetzt eben eine Strecke, die gut ausgeleuchtet ist. Ich wohne am Hang und laufe da jetzt gewisse Serpentinen, die recht gut beleuchtet sind. Und da laufe ich dann manchmal abends einfach um 9:30 oder um 9:30 meine Runde, um mich auszutoben.
Aber Wettkämpfe tatsächlich keine und auch keine virtuellen vermutlich.
Ne? Nein, keine Wettkämpfe. Ja, auf die warte ich jetzt und weiß natürlich auch, dass, und das ist wieder das Schicksal dieses Ü60, man jetzt wahrscheinlich gerade in dieser Altersgruppe noch mehr aufpassen wird, wann man uns wieder miteinander laufen lässt. Da bin ich sehr gespannt.
Sag uns noch mal so ein bisschen, was waren so deine größten Erfolge? Ich weiß es, aber aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht. Ja. Du bist bei Meisterschaften, bei deutschen Meisterschaften ja auch schon aufs Treppchen gerannt. Kannst du das nochmal kurz
ja, das, erwähnen? Das erzähle ich gerne. Jeder Läufer erzählt ja trotzdem auch gerne, was er so treibt. Und ich denke, deswegen ist halt auch das Thema heute jetzt auch gerade mit Kollagen für mich jetzt auch so ein ganz, ganz persönliches Thema, weil ich als 20-Jähriger habe ich relativ intensiv Leichtathletik betrieben. Ich war so ein 400- und 800-Meter-Läufer. Und habe dann aber leider mit 22 aufgrund einer Knorpelverletzung, Knorpelabnutzung, musste ich mit meinem Sport aufhören. Mir wurde eben geraten, nicht mehr intensiv Sport zu treiben. Und das hat mich dann wirklich zurückgeworfen, weil das ja auch heißt, einen großen Freundeskreis zu verlassen, der halt weiter aktiv ist. Und umso mehr freue ich mich jetzt eben, dass ich in doch fortgeschrittenem Alter dann wieder auch zum intensiven Sport zurückkehren konnte. Und das hat sich dann einfach so geäußert, dass ich gegenüber meinen zwei Söhnen gesagt habe, so, euer Vater wird jetzt also 60, ich muss mir ein Ziel setzen. Und das Ziel war jetzt eben genau das zu sagen, ich möchte mal wieder, und ich bin jemand, der eher kürzere Strecken gern läuft. Und dann habe ich mir gesagt, ihr macht dort in der Schule immer diesen Cooper-Test. Das gab es zu meiner Zeit noch nicht. Das heißt, 12 Minuten laufen, so weit wie man kommt. Und da habe ich es doch dann tatsächlich geschafft, dass ich dann mir als Ziel eben 3 Kilometer zu laufen gesetzt habe. Und so bin ich eigentlich zu einem intensiveren Sport auch wieder gekommen. Und das hat sich dann eigentlich so natürlich gesteigert, dass ich nach dem Cooper-Lauf gedacht habe, naja, und da habe ich immer meinen Sohn gefragt, wie viele Punkte gibt's denn da beim Abitur, wenn man so einen Test macht? Und er hat mir das dann immer gesagt. Dann habe ich gesagt, so, jetzt will ich als nächstes aber auch mal die 1000 Meter machen. Und bin dann die 1000 Meter, habe ich dann versucht, abitursmäßig 15 Punkte zu bekommen. Und das heißt eben, 3 Minuten und 2 Sekunden zu laufen. Und das war dann eigentlich mein Ziel jetzt im letzten Herbst, wo ich mich sehr intensiv darauf vorbereitet habe. Und wir kommen später nochmal drauf zurück. Und das war dann eben auch die Strecke, wo ich dann mich auch mal wieder nach 38 Jahren einem Wettkampf gestellt habe, der dann recht erfolgreich eigentlich auch ausging.
Ja, sag ruhig.
Ja, also ich habe zwei Läufe gemacht. Also ich habe dann im Januar habe ich mich dann wieder beim Verein mal angemeldet, weil ich eigentlich gedacht habe, ich fühle mich fit. Was kann man denn damit machen? Und durfte dann in Ludwigshafen in der Halle eben mal wirklich seit 38 Jahren zum ersten Mal die 800 Meter laufen. Habe das dann aus Gründen der Schonung mit Sportschuhen gemacht, weil ich mit Spikes wusste, dass man da absolut dann in die Waden was reinbekommt, wenn man den Vorderfußlauf nach langer Zeit wieder übt. Und bin dann eben mit Sportschuhen dann doch so schnell gelaufen, dass ich mich tatsächlich für diese deutschen Leichtathletik-Seniorenmeisterschaften in meiner Altersklasse eben qualifiziert habe. Und das hat mich dann motiviert, 3 Wochen später, das heißt, das war gerade kurz vor der Corona-Zeit, in Erfurt eben bei diesen deutschen Seniorenmeisterschaften die 800 Meter zu laufen. Und da waren 15 Leute am Start, es war ein ziemliches Gedränge. Und ich muss sagen, das lief ganz gut und bin eben da deutscher Vizemeister dann geworden, was mich natürlich sehr gefreut hat.
Endlich ist es raus. Wow. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, genau.
Du bist so bescheiden. Nee, das ist sensationell. Tolles Ergebnis mit deiner Geschichte auch so. Also ist natürlich total spannend zu hören, dass da jemandem mit Mitte 20 oder Anfang 20 sogar empfohlen wird, gar nicht mehr zu laufen, der dann 38 Jahre später deutscher Vizemeister in seiner Altersklasse wird. Wie schnell bist du dann die 800 Meter gelaufen?
Ja, also ich bin jetzt in 2:27 gelaufen war da jetzt auch, da gibt es heute tolle Datenbanken, wo man alle Zeiten nachschauen kann. Also war jetzt nicht nur in dem Lauf dann in dem Fall jetzt Zweiter, sondern war dann zumindest auch über diese ganze Hallensaison hatte ich die drittbeste Zeit in Deutschland in meiner Altersklasse. So dass ich jetzt einfach mal denke, das war jetzt eigentlich mal gar nicht so schlecht. Und ich glaube, am meisten hat mich aber einfach gefreut, jetzt nicht diese Platzierung, sondern dass ich da in dem Alter mitlaufen durfte. Das war der größte Spaß, dass ich eben darauf trainieren konnte. Das heißt, eigentlich das machen konnte, was ich gerne will, nämlich ich möchte gern laufen, ich möchte gern relativ schnell laufen. Ich habe da so ein Tempogefühl, wo ich mich einfach sehr wohl fühle. Und um das zu machen, ja, konnte ich jetzt eben, deswegen habe ich das auch vorhin so ausgedrückt, habe ich eben jeden dritten Tag trainiert, weil ich eher jemand bin, der so eine Art HIIT-Training, also eher so intensives Training mache, kurze Einheiten und dann aber jetzt meinem Körper nach so einem Tag dann eben auch 2 Schonungstage gönne und dann aber wieder am 3. Tag eben auch wieder in dieses aerobe, anaerobe Gebiet reinbewege.
Andrea, das ist für dich jetzt natürlich alles 227 auf 800 Meter, rennst du vermutlich nicht, ich übrigens auch nicht.
Ich habe gerade so ehrfurchtsvoll zugehört, echt.
Du kommst aus der ganz anderen Ecke, du läufst ganz, ganz lang. Du hattest auch gerade trotz Corona ein großes Projekt mitgemacht, nicht in Tunesien, ja, vielleicht genau. Kannst du das, bevor wir dann wirklich auf das Thema Kollagene kommen, kannst du da auch noch mal kurz drüber erzählen, wo du gerade herkommst?
Ja, gerne. Das stand lange auf der Kippe und dann hat es doch geklappt. Also ich bin Anfang Oktober, gerade eben noch konnte ich nach Tunesien reisen und habe dort einen 100-Kilometer-Lauf in der Sahara gemacht, den Ultra Mirage El Jerid.
Wirklich das ganz andere Ende. Das eine die 800 Meter in der Halle, du die 100 Kilometer in der Wüste.
Es wird euch nicht überraschen, dass ich etwas langsamer unterwegs war. Also ich habe wirklich, ich habe dieses Jahr sogar, ich bin das Rennen letztes Jahr schon mal gelaufen und war dieses Jahr sogar noch eine Stunde langsamer unterwegs, weil ich ehrlich gesagt dadurch, dass diese ganzen Wettkämpfe dieses Jahr ausgefallen sind, also ich bin so eine Abenteuerläuferin, ich will immer irgendwo hinreisen und dann ganz, ganz lange durch Landschaften laufen und dadurch, dass das dieses Jahr ausgefallen ist, muss ich gestehen, habe ich wirklich nicht so richtig gut für einen Ultralauf trainiert und war dann tatsächlich 18,5 Stunden da in der Sahara unterwegs. Es hat sich ewig gezogen, mit hart alles weh. Meine Gamaschen haben nicht an den Schuhen gehalten. Die habe ich dann irgendwann genervt weggeschmissen, sodass ich ständig Sand in den Schuhen hatte. Dann tat mein Knie irgendwann weh und dann war ein Sandsturm, der kam von vorne. Also es war eigentlich, es war wirklich anstrengend. Aber ich habe mir dann die ganze Zeit gesagt, komm, du hast jetzt diesen einen Wettkampf dieses Jahr. Du hast so dich danach gesehen, so ein Abenteuer zu erleben. Da musst du jetzt durch. Und ich war dann am Ende wirklich, wirklich stolz, dass ich es geschafft habe, da nach 18,5 Stunden ins Ziel zu kommen. Und kurz nach meiner Rückkehr wurde dann auch wieder alles dicht gemacht. Also ich hatte wirklich dieses eine Zeitfenster, wo so etwas funktioniert hat. Und da bin ich unglaublich dankbar für, dass ich das machen konnte.
Wir haben jetzt wirklich, ich sagte es ja eben, wir haben Hans Ulrich, Mittelstreckler. Du bist Ultraläuferin. Ich sehe mich so in der Mitte irgendwo als vielleicht aktuell Halbmarathon, maximal Marathonläufer. Und wir alle drei, um jetzt wirklich dann das Thema Kollagene anzusprechen, wir alle drei haben Erfahrungen jetzt mit Kollagenen gesammelt. Wir haben in den letzten Wochen von Arthropovita das Triple Perform Produkt genommen und ich glaube aber, bevor wir jetzt unsere Erfahrungen hier austauschen, muss Hans Ulrich mal uns, aber vor allen Dingen den Zuhörerinnen und Zuhörern mal so ein bisschen erklären, ganz simpel, Hans Ulrich, was sind überhaupt Kollagene? Und ganz vorweg, warum schreibt ihr Kollagene mit C und der Duden es mit K?
Ach ja, also wieder gleich zu dem C oder K, das ist ja manchmal auch sprachabhängig, ob das jetzt eher so Anglizismen dann auch sind. Das hat aber auch ein bisschen manchmal so wie mit dem Karl, der wird mit K, der wird aber auch mit C geschrieben. So gesehen ist das fast austauschbar und fährt internationaler sicherlich mit dem C. Und dann kommen wir vielleicht einfach mal zu dem Kollagen und ich habe ja da auch einen sehr netten Artikel gesehen, wo auch so ein bisschen die Frage gestellt wurde, Kollagen ein Wundermittel.
Ich würde vielleicht weil es einfach wirklich momentan, Entschuldigung, da ich dir ins Wort falle, aber es ist wirklich momentan in aller Munde. Es kommt mir so ein bisschen vor, es kamen irgendwann die Faszien, die waren dann in aller Munde, jetzt ist Kollagen in aller Munde. Und deswegen freue ich mich. Führ uns mal kurz ein.
Ja, gerne. Gerne. Also ich sage jetzt erstmal Kollagenprotein, also ist ein Protein und da werden jetzt ja viele sagen, klar, ich kenne natürlich auch andere Proteine, da sprechen wir insbesondere von den Milchproteinen, da ist Molke und Casein sind jetzt, glaube ich, sehr populär. Im veganen Bereich gibt es ja eher das Soja, es gibt auch Erbsenproteine, es gibt eine Menge andere Proteine. Und jetzt könnte man sagen, okay, da kommt halt noch jetzt einer dazu, welcome in the club. Was ist eigentlich da der Unterschied? Und ich denke, erstmal ein ganz, ganz großer Unterschied, und da muss ich jetzt eine kleine Schleife ziehen, ist, dass dieses Kollagen schlichtweg ein Teil unseres Körpers ist. Und es gibt nun mal jetzt kein Molkeprotein im Körper, es gibt kein Casein, es gibt kein Soja, was wir irgendwo im Körper drin haben. Das sind alles zugeführte Proteine. Kollagen ist also erstmal ein Teil von der Andrea, ist ein Teil von dir, Martin, ist ein Teil von mir. Ich habe jetzt auch nicht immer in Biogut aufgepasst, aber jetzt durch meinen Job habe ich da doch ein bisschen mehr Kenntnisse. Ist es einfach so, dass wir erstmal auch ganz viel aus Wasser bestehen. Und dann, wenn wir jetzt ungefähr, wenn wir nicht sehr übergewichtig sind, haben wir vielleicht 15% Protein und 15% Fett in unserem Körper und vielleicht gerade ein paar hundert Gramm Kohlenhydrate. Und wenn wir jetzt mal auf diese 15% Proteine, und ich bin jetzt 80 Kilo schwer, das heißt, ich habe ungefähr 12 Kilo Protein, ist eben ein Drittel, und das sind dann bei mir ungefähr 4 Kilo, habe ich eben Kollagen am Körper. So gesehen ist das wichtigste, das am häufigsten vorkommende Protein im Körper. Und ich glaube, dann kann man vielleicht auch nachvollziehen, warum so ein Protein, so ein Kollagen auch so eine große Bedeutung hat. Denn der Körper hat in seiner Evolution, und wir sind ja alle verdammt alt von der Entwicklungsgeschichte, der hat nicht umsonst dieses Kollagen als Nummer 1 Protein beibehalten in seiner Evolution, wenn es nicht so eine Menge Funktionen hätte. Und vielleicht haben die einen oder anderen das schon gehört, Kollagen findet man natürlich ganz stark in der Haut wieder, mit teilweise 70%. Und dann geht man einfach die Reise mal durch seinen Körper, wenn man so an sich runterschaut und denkt, naja, aus was bestehen denn jetzt zum Beispiel Gelenke? Ganz viel aus Kollagen. Aus was bestehen Sehnenbänder? Zum Beispiel unsere größte Sehne, die Achillessehne, ist fast ein reines Stück Kollagen. Und dann denken wir schon, hoppla, okay, da finde ich es also wieder. Und dann geht die Reise weiter. Und dann zum Beispiel beim Knochen, wo wir ja alle jetzt von morgens bis abends lernen, dass Calcium so wichtig ist für starke Knochen, was auch völlig richtig ist. Aber eine zweite Komponente neben den Mineralien im Knochen ist eben Kollagen als ganz wichtiger Werkstoff. Also wir sind eigentlich komplett verbaut durch Kollagen. Und deswegen spielt das so eine wichtige Rolle. Und diese Reise kann man weitermachen. Blutgefäße, viele Teile von Organen, da ist überall ein Kollagen da. Und wenn wir mit Medizinern sprechen, dann denken die in der Regel andersrum. Die denken nämlich von der Seite, aha, ich habe hier Organe, ich habe hier Knochen nebeneinander liegen, ich habe hier Muskeln nebeneinander liegen. Und was mache ich jetzt mit denen? Die untersuche ich. Und die ganz andere Seite, und ich glaube, da kommen wir zu dem, Martin, was du vorhin gesagt hast, nämlich zu dem Thema Faszien. Da hattet ihr ja auch einen ganz interessanten Podcast mit dem Dr. Schleib. Mhm. Ist eigentlich dann genau das von der anderen Seite zu betrachten, nämlich von dem Bindegeweblichen her. Und wir denken eigentlich auch, dass der Ansatz, das vom Bindegewebe zu denken, unseren Körper, der ja eine wundervolle Laufmaschine ist, kann man ja gar nicht anders sagen, begründet sich, glaube ich, erstmal durch das Bindegewebliche. Und ich glaube, jedem wird es klar, wenn er ein Kind hat, das Kind entwickelt sich nicht dadurch, dass man erstmal ein paar Muskeln, Knochen und Organe baut und es wird dann irgendwann zusammengetackert, sondern eine befruchtete Eizelle ist was Bindegewebliches und danach folgt eigentlich eine Spezialisierung und dann werden all diese Organe und Knochen und Sehnen und so weiter aufgebaut. Und was aber alles dieses verbindet, zum Beispiel auch, wo hängt meine Leber, schwimmt die irgendwo rum? Nein, die ist an den Faszien, am Bindegewebe aufgehängt. Das ist eigentlich der Halteapparat. In der heutigen IT würde man vielleicht sagen, ja, das ist eigentlich das Netzwerk und die verschiedenen Computer sind dann die Organe, die an diesem Netzwerk, an dieser Struktur, an diesem Internet dranhängen. Und das soll jetzt vielleicht einfach nur mal so einen ersten Einblick geben, warum dieses Kollagen an so vielen Stellen ist. Und damit dann aber auch mit Themen in Verbindung gebracht wird, die uns dann Probleme bereiten. Das heißt bei mir eher das Altern. Und das kann eben bei einem jungen Menschen, könnte es vielleicht eher Verletzungen sein aus dem Sport heraus. Und warum jetzt aber das Kollagen auch so so sehr beibehalten wird von der Natur ist. Und da kennen wir auch den Begriff Collage. Das klebt was zusammen, das hält was zusammen. Das heißt, Kollagen ist, wenn man das zum Beispiel auch mit Stahl vergleicht, extrem, hat eine extreme Zugkraft. Man kann also kaum dieses Kollagen eigentlich zerreißen, wenn man so eine Fischhaut oder was mal hat rumliegen sehen und da versucht, diese ausgedrückte Fischhaut mal auseinanderzuziehen. Also ich habe es nicht geschafft. Das ist eine hervorragende Eigenschaft von diesem, ich nenne es mal Werkstoff. Und zugleich aber, und das ist dann eben ganz, ganz, ganz wichtig, es speichert enorm gut Wasser. Wasserbindung ist eine hervorragende Eigenschaft und davon profitieren wir alle, wenn wir uns im Spiegel anschauen und wir haben eine schöne Haut. Eine schöne Haut heißt eine gute Speicherung von Wasser. Wenn wir weniger von diesem Wasser speichern, bekommen wir jetzt eben auch zum Beispiel eher mal Falten. Das Gleiche passiert dann aber auch mit unserem Gewebe und Dr. Schleib, der dann von den Faszien spricht und von den Problemen, dann sind die teilweise einfach auch eingetrocknet, vertrocknet und dann sind die wie Schmirgelpapier und bereiten uns Probleme. Und so gibt's wieder bei der Reise durch den Körper ganz verschiedene Stellen und dieses Wort, wer rastet, der rostet, ist eigentlich im Prinzip nichts anderes als diese Beobachtung, ich habe dann zu wenig Wasser abgespeichert und dann merke ich das und brauche erstmal wieder eine Weile, bis ich in Bewegung komme, bis ich eigentlich wieder eine Durchwässerung letztendlich von meinem System habe.
Mich interessieren zwei Dinge, die ein bisschen unabhängig voneinander sind. Das eine nochmal vorweg, ist das nur mein subjektiver Eindruck, dass die Kollagene, wie wir es jetzt schon zu Anfang gesagt hatten, momentan in aller Munde sind. Und warum ist das so? Ist das reines Marketing oder weil der Mensch einfach viel älter wird als vorher, weil er länger so wie wir auch noch Sport treiben will, als er es noch vor 30, 40 Jahren gemacht hat? Warum meinst du, gibt es gerade jetzt so dieses Thema?
Ja, ich denke, das ist eine... Da gibt's verschiedene Gründe dafür. Das eine ist, dass unsere Welt der Proteine ist wissenschaftlich definiert worden mit einer gewissen Wertigkeit. Da sprechen wir oftmals von diesem PDCAS. Das ist so ein Score. Das ist also ein Kürzel, steht für Protein, Amino Acid Score und dann noch abhängig von der Digestibility, also sind jetzt alles ein paar Fremdworte. Also da gibt's so ein Scoring und bei diesem Scoring tut erstmal Kollagen schlecht abschneiden, da schneidet eine Wolke und so weiter besser ab und deswegen wird es von Ernährungswissenschaftlern erstmal bevorzugt. Und Kollagen hat man erstmal gesagt, nee, wir haben euch ein bisschen downgegradet, ihr seid nicht das bevorzugte Produkt.
Okay. Und hat sich das Bewusstsein für offensichtlich aus nachvollziehbaren Gründen gewandelt jetzt?
Naja, und dann haben wir zum Beispiel auch immer gesagt, komisch, wenn dem so ist, dass die Natur im Laufe von, ich darf fast sagen, Jahrmillionen, genau dieses Protein als die Nummer 1 in Säugetieren, Mammalians aller Art gewählt hat. Da muss es einen Grund geben und der Körper ist extrem selektiv. Und deswegen denke ich, und das mag jetzt eben der zweite Teil dann der Antwort sein, dass wir einfach sehr viele Studien gemacht haben, Studien insbesondere aber auch im humanen Bereich, um eben von der Seite dann zu zeigen, guckt mal, liebe Wissenschaft, das eine ist das Scoring, das andere ist aber vielleicht auch einfach die Effekte im Körper, die wir durch eine Zufuhr von gewissen Kollagenpeptiden, kleinen Kollagenstücken erreichen können. Also da kommt das eben zusammen, diese wissenschaftliche Meld, die erstmal irgendwas gelernt hat, Schoolbook Knowledge, und dann neue Wissenschaft, die zögerlich beobachtet wird, aber jetzt auch immer mehr international aufgenommen wird. Und deswegen sind wir eben hier auch mit ganz verschiedenen Wissenschaftlern, ob in Australien, ob in England, in verschiedenen Regionen der Welt in der Zusammenarbeit. Und das wird langsam übernommen. Und dann fließt sowas dann aber auch in manchen Ländern schneller. Und da sind wir bei dem dritten Punkt, in schieres Marketing. Also die USA als Marketing-Weltmeister hat es dann am schnellsten geschafft zu sagen, ich übersetze das in einfache Worte. Ich nutze die Social-Media-Welt, ich nutze Blogger und bringe diese Botschaft an die Verbraucher. Und da stehen wir jetzt eigentlich gerade verstärkt wird auch in Europa und auch in Deutschland vor diesem Schritt.
Und zweiter, ganz anderer Fragenkomplex für mich. Kann der Körper Kollagene nicht selber ausreichend herstellen, dass ihr sagt, von Atoprovita mit Triple Perform bringen wir ein Produkt an den Markt, das es mir möglich macht, eben Kollagene zu substituieren? Also stellt der Körper nicht ausreichend Kollagen zur Verfügung oder bin ich als Sportler ein spezielles Risikoklientel?
Ja, auch eine sehr, sehr gute Frage. Etwas, was ich mir früher auch nie groß überlegt habe, wie sich eigentlich mein Körper da entwickelt. Man denkt ja, okay, man hat mal so seinen Knorpel und mit dem wird man jetzt nun mal alt. Oder man hat seine Leber, mit der wird man jetzt nun mal alt. Bis ich dann eben auch gelernt habe, dass zum Beispiel meine Leber, wenn ich da nach einem halben Jahr wieder zum Arzt gehe und einen Ultraschall machen lasse, keine einzige Zelle von meiner Leber mehr die gleiche ist. Das heißt, ich habe eine Rundumerneuerung meiner Leber gehabt in 6 Monaten. Und so passiert es jetzt eben auch mit verschiedenen Stellen im Körper in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Das heißt, auf die Frage konkret als Antwort, wir sind im dauernden Umbau. Das heißt, es gibt immer einen Abbau und auch einen Aufbau. Und Kollagen befindet sich eben bei dem jungen Menschen. Und der junge Mensch, der geht bei mir so bis circa zum 30. Lebensjahr, befindet sich
das Ganze in aller Bande.
Wir sind raus.
So, genau. Und jetzt müssen alle Zuhörer erstmal schlucken, aber dann kommt ja auch die frohe Botschaft, dass man an dem Ganzen auch was ändern kann. Aber erstmal ist es so, also ein Kind baut schneller auf, das dadurch Wachstum. Dann kommt man in so eine Art Balance, in ein Gleichgewicht. Und dann heißt oftmals so vielleicht auch von der Entwicklungsgeschichte her, da bis 30, 35 sollen die sich wieder vermehrt haben. Und dann haben wir vielleicht weniger Verwendung dafür, diese Kerle. Nein, aber Spaß beiseite. Es ist einfach so, dass nicht nur, aber eben auch diese Kollagenerneuerung Jahr für Jahr dann eben nachlässt. Und man spricht da circa okay. 1% pro Jahr.
Entschuldigung, das hatte ich jetzt.
Pardon?
Von einem Prozent.
Okay. Das mag jetzt nicht immer rein mathematisch immer das 1% in jedem Jahr sein, aber das soll einfach nur dieses langsame Zurückfahren eben. Und mit diesem langsamen Zurückfahren kommt dann eben auch, und ich spreche jetzt wieder von dem Ü60er, kommt es eben auch zu diesen eher altersbedingten Erscheinungen, die wir auch eher so degenerative Erscheinungen als degenerative Erkrankungen auch bezeichnen, die normalerweise ein 20-Jähriger oder eine 20-Jährige gar nicht hat. Arteriosklerose ist normalerweise, also dass Gefäße schwächer werden und Probleme bereiten, das gibt es eigentlich nicht bei einem 20-Jährigen. Wir haben auch in der Regel mit 20 keine Falten. Das sind alles so Momente, wo sich das äußert. Also einmal ist das Thema Aging, ein ganz natürlicher Prozess, dass ich immer weniger Kollagen produziere und damit Probleme bekomme. Ich bekomme mehr Arthrose, ich bekomme eher eben eine Osteoporose, ja, insbesondere bei Frauen, auch bei Männern. Aber, und jetzt sind wir bei den Sportlern, was ich immer dann so nett ausdrücke, ist zu sagen, naja, Sportler tun einfach diesen Alterungsprozess letztendlich durch intensiven Sport beschleunigen. Das heißt, wir stressen unser Bindegewebe so stark in kurzer Zeit, dass der Körper eigentlich nicht nachkommt mit der Neusynthese. Wir lassen dem Körper nicht genug Zeit.
Damit meinst du vermutlich zum Beispiel, um es auf den Punkt zu bringen, bei einer Läuferin, einem Läufer, Sehnen, ja. Die Achillessehne?
Ja. Ja. Das kann aber auch ein Knorpel sein. Das kann aber auch ein Knorpel sein, dass man dadurch eben auch schlichtweg Reizung bekommt. Und das kann aber auch ein, und das bei Sportlern, die ja ganz viel unterwegs sind, ein Ermüdungsbruch. Ein Ermüdungsbruch heißt, und jetzt schauen wir wieder in den Knochen rein, der aus Kollagen und Calcium besteht, dass dieses Kollagengerüst nicht mehr sich so gut erneuern kann, dass es das Calcium auch gut hält. Man muss sich so einen Knochen ja auch vorstellen. Eigentlich, wir haben das beim Brückenbau, haben wir den Knochen simuliert. Wir haben Stahl und wir haben eben Beton bei dem Brückenbau. Und wenn wir eine Brücke sanieren müssen, dann ist es meistens, weil der Stahl rostet und dann der Beton abgesprengt wird. Und so ist es dann eben auch in dieser zu starken Belastung eines Sportlers, dass er zu viele Schläge auf das Gewebe gibt. Das Kollagen kann sich nicht schnell genug regenerieren. Und wir haben dieses Phänomen des Ermüdungsbruchs.
Das heißt, jetzt unabhängig davon, dass wir eben gesagt haben, Kollagene, die eigene Herstellung im Körper lässt mit dem Alter nach, aber erst bei den über 30-Jährigen. Es macht auch für 20- bis 30-jährige Läuferinnen und Läufer Sinn, Kollagene zu substituieren, weil sie eben, wenn sie etwas ambitionierter laufen, den Körper natürlich auch in bestimmten Körperregionen stressen. Richtig?
Und ich glaube, deswegen fällt auch mein Beispiel von Anfang. Ich war so ein Opfer davon, weil ich nicht wusste, dass es so ein Produkt gibt. Ich hätte nicht mit 22 mit meinem Lieblingssport aufhören müssen. Definitiv.
Gab's denn da schon solche Produkte?
Tja, leider nicht. Nicht. Nicht in der Vermarktung. Und deswegen wurde es ja nicht angeboten. Ich hatte damals sogar ja noch das Glück, ich durfte zu diesem sehr bekannten Sportarzt Professor Klümper da nach Freiburg.
Ja, in Freiburg.
Und bin da, ich war aber leider kein Sportler in der im A- oder B-Kader, deswegen hat es bei mir über 3 Monate gedauert, bis ich da hinkam. Und dort habe ich eben Spritzen bekommen damals, ne? Aufbauende Spritzen. Die 4. Spritze war leider schlecht und ich habe dann ein dickes Knie bekommen, weswegen ich gesagt habe, ich möchte mit so einer Art von Behandlung nicht weitermachen. Und das war dann auch ein bisschen, da war auch er dann vielleicht mit seinem Latein am Ende. Und ja, und das war dann für mich zu dem Zeitpunkt, hatte ich keine Alternativen. Und deswegen würde ich eben heute sagen, das hängt sicherlich auch wieder von der persönlichen Konstitution ab, von der Art des Sports, von der Art der Belastung. Denke ich aber, dass das präventiv eben ein sehr gutes Produkt ist, um vielleicht überhaupt so Verletzungen zu vermeiden oder ich nenne es auch mal rauszuzögern.
Wir hatten ja auch in der aktuellen Runner's World Ausgabe einen großen Artikel zum Thema Kollagen und es kam natürlich auch dann aus der Leserschaft jede Menge Fragen, die noch offen blieben. Eine, die sehr, sehr wiederholt kam, war, soll man solche Produkte, Kollagenprodukte auch prophylaktisch als junger Läufer, Läuferin nehmen?
Ja, also wir sehen eigentlich 3 Einsatzmöglichkeiten, die pragmatischste ist immer die, ich habe ein Problem. Und wenn ich ein Problem habe, dann suche ich nach Lösungen. Und da ist dann sicherlich die Einnahme von solchen Kollagenpeptiden die Möglichkeit, einfach diesen Heilungsprozess, diesen Stoffwechsel, der ja bei dieser Heilung passiert, anzufeuern. Das ist der eine Punkt. Wenn ich das jetzt mal gemacht habe, dann bin ich ja vielleicht schlau genug zu sagen, ich möchte nicht wieder in so eine Situation reinkommen. Und da liegt dann der präventive Gedanke schon mal viel näher. Toll, wenn eure Leser vielleicht einfach schon diesen Schritt vorausdenken und sagen, ich will vielleicht erst gar nicht in die Situation reinkommen. Und deswegen empfehlen wir das eigentlich, weil wir denken, was wir machen, ist das Gewebe eigentlich, sagen wir, in einem ziemlich optimalen Zustand zu halten. Und das ist dann eben das, was wir Prävention nennen. Der dritte Punkt könnte dann aber auch sein, und das sehen wir eben auch bei manchen Spitzenathleten, die dieses Produkt nehmen, dass die sagen, ich möchte mich stärken, ich habe jetzt keine Verletzung und möchte damit aber vielleicht auch an ein neues Limit gehen, also Leistungssteigerung bringen. Ich möchte einfach den nächsten Schritt in der Belastung gehen. Den kann ich jetzt gehen, weil ich vielleicht meine Schwachstellen jetzt einfach stabiler halte und optimal versorge. Das ist eigentlich so die 3 Einsatzgebiete, die wir ganz pragmatisch sehen.
Andrea, bis hierhin haben wir beide alles verstanden noch, ne?
Dankeschön.
Das macht der Hans-Ulrich gut,
finde ich. Ich finde auch.
Aber eine Frage stimmt, die muss ich unbedingt auch noch loswerden, weil die kam auch wiederholt auf den Artikel. Worauf muss ich, wenn ich jetzt sage, okay, Kollagene, ja, hört sich alles gut an, worauf muss ich bei der Wahl des richtigen Produktes achten? Es gibt ja einige am Markt.
Ganz genau. Ja.
kannst du uns da noch helfen? Also was muss da drin sein? Klar, du kannst jetzt sagen, Triple Perform, das ist euer Produkt, das hat alles. Aber das glaube ich dir auch gerne. Aber dann würde ich so sagen, wonach habt ihr das zusammengestellt? Also was muss in dem richtigen Produkt drin sein?
Ja, und da kommen wir vielleicht mal auch nochmal zu dem Thema, warum hat dieses Kollagenpeptid, was wir zuführen, denn eigentlich überhaupt eine Wirkung? Und ich muss jetzt nochmal ganz kurz ausholen, wenn wir von einem Kollagen sprechen, dann ist es so eine lange Aminosäurenkette. Ne? Aminosäuren sind ja die Bausteine von einem Protein. Und da gibt es circa 1014 solche Aminosäuren. Das ist also wie so eine lange Perlenkette. Und die kennzeichnen das Kollagen, wie wir es im Körper vorfinden. Was wir machen, wir tun fleißige Enzyme an diese Kette anlegen und lassen die in kleine Stücke schneiden. Das heißt, wir tun kleine Ketten und das nennt man eigentlich dann Kollagenpeptide von vielleicht 20 Aminosäuren, 30 oder 50 Aminosäuren. Diese kleinen Ketten erzeugen wir. Wenn wir jetzt also solche Peptide schlucken, dann gehen die zu 90% im Darm ins Blut über als Aminosäure. Das ist auch das erstmal gelernte Wissen. Wir zerschlagen Proteine durch Enzyme in unserem Körper zu Aminosäuren, nutzen die. Ungefähr 10% von diesen Kollagenpeptiden gehen aber in dieser Kettenform ins Blut. Mhm. Und diese gehen jetzt an deine, Martin oder Andrea, an deine Bindegewebszellen. Da gibt es drei verschiedene hauptsächlich. Und jeder Wissenschaftler wird sagen, ja, da gibt's ja viel mehr, aber ich nenne jetzt mal die drei Hauptkategorien. Das sind die Hautzellen, die Fibroblasten, und es gibt eben bei Gelenken diese Chondrozyten und aber auch bei den Knochen gibt's die Osteoblasten. Und da muss man sich vorstellen, diese Zelle, die ja eigentlich für diesen Bau von dieser, wie wir es dann so schön nennen, Matrix, von dieser Hautmatrix oder Knochenmatrix sprechen, zuständig ist. Diese Zelle steuert sich ja dauernd selbst, managt sich selbst, sagt, okay, muss ich was tun oder nicht. Wenn jetzt da ein Abbau stattfindet, der ja auch natürlich ist, dann kommt so ein Bruchstück an dieser Zelle vorbeigeschwommen und ich nenne das jetzt einfach mal, da steht so ein Türsteher. In der Medizin wird es Rezeptor genannt. Der steht also da und sagt, da kommt mal wieder so ein Abbaustück, dann rufe ich doch mal rein bei mir in die Produktion und sage, produzier bitte wieder mehr. Jetzt durch die Alterung ruft der seltener rein. Der wird schwächer vom Ruf. Das heißt, es wird einfach von der Zelle immer weniger von meinem Hautgewebe produziert oder von meinem Knochengewebe. Der Ruf wird leiser. Was wir bringen jetzt jede Menge solche Bruchstücke, diese Kollagenpeptide, an diese Zelle ran. Der Türsteher sagt, hoppla, da ist aber ganz schön Traffic. Und ruft rein, Leute, wir haben verstärkten Abbau, legt mal eine Schippe drauf, produziert mehr. Und das ist eigentlich dieser stimulative Effekt, dass wir die Kollagensynthese anregen, also mehr zu tun, als ich jetzt als 60-Jähriger in meinem Alter tun würde. Und da gibt die Natur uns einfach so ein gewisses Window of Opportunity. Das ist nicht unendlich groß, aber das geht. Und dann sind wir wieder dabei, dass die Natur zwar in vielen Dingen ähnlich ist, aber auch wieder sich optimiert. Das heißt, Kollagenpeptide, die an so eine Fibroblasten, also an eine Hautzelle rangehen, ist wieder ein anderes Stück von größerer Bedeutung für diesen Türsteher. Und da gibt es manchmal auch diesen Begriff Türschloss, also Schloss und Schlüssel. Wie passt der Schlüssel perfekt in dieses Schloss rein? Und da gibt es dann, das ist dann unsere wissenschaftliche Arbeit zu sagen, welche von diesen Schlüsseln passen denn am besten für diese Hautzellen oder Knorpelzellen ran? Und die ergeben dann eine Stimulation. Und deswegen haben wir jetzt Produkte entwickelt. Und da nenne ich jetzt einfach mal nochmal von uns so ein paar gängige, wenn ich zum Beispiel von dem Fortigel spreche, dann ist das jetzt eben für die Chondrozyten eigentlich ein ideales Kollagenpeptid, das unsere eigenen Gelenkzellen optimal anspricht, um möglichst viel Synthese und damit eben neue Gelenkmatrix herzustellen. So ist also zum einen der Blick auf im Prinzip, was bei uns im Körper passiert, wie die Zellen reagieren und wie wir durch ein Schneiden mit Enzymen von diesen kleinen Kollagenstücken eine möglichst optimale Anregung schaffen. Das Interessante dabei ist aber auch, wenn man jetzt denkt, auch klasse, dann nehme ich jetzt einfach die dreifache Menge. Das System regelt irgendwann ab. Irgendwann ist gut, das ist wie so also Mathematik, asymptotischer Verlauf. Und deswegen empfehlen wir auch gewisse Mengen, wo wir sagen, von dem Produkt musst du nicht mehr als das nehmen. Dann habe ich auch so einen optimalen Effekt. Und das ist dann eigentlich vielleicht die Differenzierung auch gegenüber einer Menge Produkte, die einfach sagen, ich bin Kollagen, ich bin Kollagenpeptid. zu sagen, wie clever ist dieses Produkt entwickelt, dass ich eben deine, Martin oder Andrea, deine Bindegewebszellen optimal anspreche, um diesen Effekt, über den wir gesprochen haben, der gewünscht ist, nämlich möglichst lang unsere Kollagenmatrix im Körper zu erhalten und in einem guten Zustand zu halten, zu optimieren.
Und wie wichtig ist es, dass diesen Produkten dann auch Mineralien zugemischt sind? Ja. Magnesium oder Vitamine?
Ja, und ich glaube, da sind wir jetzt ja immer in dieser Diskussion, wie viel bekomme ich durch meine Ernährung sowieso?
Ja, das ist auch eine große Frage gewesen. Ja.
Und deswegen gibt es auch immer wieder ganz verschiedene Konzepte, vielleicht auch von uns oder generell im Markt zu sagen, bietet man solche Produkte pur an, eben jetzt nur als Kollagen, als Kollagenpeptide, oder gibt man ein paar typische Mineralien oder Vitamine dazu, wo man weiß, dass die vielleicht eher auch mal defizitär werden können. Das hängt von der Belastung ab.
Die haben gar nichts mit der Kollagensynthese dann zu tun.
Ja,
oder nur bedingt.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch ein nochmal ein wichtiger Punkt. Also gerade in den USA, die uns ja immer einen Schritt voraus sind, da gibt es auch schon so begleitend diese sogenannten Kollagenbooster, heißen die dann. Das ist ein schöner Marketingbegriff. Und was damit gemeint ist, die bieten dann zum Beispiel Vitamin C an. Und man könnte dann meinen, ja, das ist das Gleiche wie eigentlich so ein Kollagenpeptid. Die tun jetzt ja auch die Kollagensynthese anregen. Ja, muss man dazu sagen, weil unser menschlicher Stoffwechsel benötigt Vitamin C immer, um eben auch ein Kollagen herzustellen. Die Frage ist, wie so häufig in unserer westlichen Welt, womit sind wir defizitär? In der Regel sind wir es nicht, mit den meisten Vitaminen und Mineralien sind wir es nicht defizitär, als Sportler vielleicht am ehesten, sodass man da immer sich darüber Gedanken machen muss und kann, was gebe ich noch dazu? Und dieses Vitamin C ist vielleicht ja auch überhaupt dadurch bekannt geworden, und da mache ich den kurzen Schlenker zu Skorbut, die Seefahrergeschichte, die euch wahrscheinlich bekannt ist, dass die Seefahrer ja Fingernägel und Zähne und so weiter verloren haben. Jetzt nicht, weil die Nägel ein Problem gemacht haben, sondern weil das Bindegewebe unterhalb dem Nagel, das ist Kollagen, und dadurch, dass die keine Zitrusfrüchte an Bord hatten, hatten die eben wirklich einen Mangel an Vitamin C. Das heißt, da ist dieses Bindegewebe geschrumpft, zurückgegangen und hat deswegen als Halteapparat für den Nagel, wie eben auch für die Zähne, nicht mehr gedient, geschrumpft. Und deswegen hat man daraus ja dann das Vitamin hergestellt, was ja dann auch für Skorbut Ascorbinsäure dann heißt. Also gegen Skorbut letztendlich ist das Vitamin C entwickelt worden. Ja, Vitamin C spielt eine Rolle, in der Regel nicht defizitär, kann aber gerne dann eben auch supplementiert werden. Und das ist dann so eine Ermessensfrage, was für eine Art von Sport treibe ich, wie viel Verlust habe ich über Schweiß an Mineralien. Das ist sehr individuell und da gibt es dann verschiedene Pakete. Mhm.
Andrea, Frage an dich. Als Extremsportlerin, was substituierst du eigentlich? Also was nimmst du an Supplementen zu dir? Nimmst du durchgängig Produkte, irgendwelche Mineralien, Kollagene, oder setzt du die sehr gezielt ein vor einem großen Laufevent, während eines, danach zur Verbesserung der Regeneration? Erzähl mal, wie sieht dein Apothekenschrank aus?
Mein Apothekenschrank. Also ich habe viele, viele Jahre immer gedacht, ich müsste gar nichts supplementieren und bekomme das über die Ernährung hin. Seit einiger Zeit nehme ich tatsächlich Kollagene. Und das kam bei mir auch so, Hans-Ulrich hat es vorhin ganz schön gesagt, Schwachstellen stabiler halten. Das war bei mir tatsächlich ein Thema. Ich hatte mehrfach Probleme im Schienbein, vorne in der Sehne, in dem Fußheber, und musste deshalb schon mal ein Rennen abbrechen und bin dann letztes Jahr in Australien ein sehr langes Rennen gelaufen. Da bin ich 522 Kilometer in 9 Etappen gelaufen.
Wow.
Und da kam natürlich, also wenn man so eine Schwachstelle hat, kommt das ja bei so einer großen Belastung. In der letzten Etappe hatte ich wahnsinnige Probleme eben wieder mit dieser Sehne. Und diese Etappe war 137 Kilometer lang und ich habe wirklich gelitten. Und als ich aus Australien zurückkam, hatte ich eine ganze Weile, konnte ich nicht laufen. Die Sehne tat weh, das Schienbein tat weh. Und damals wurde ich angesprochen von Gelita und die haben mir ihr Tendoforte, also ein Kollagen, Hans-Ulrich, verbessere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, eins der drei Kollagene, die auch in Triple Perform sind.
Ja,
ne? Genau. Genau, haben die mir gegeben und das habe ich dann begonnen täglich zu nehmen. Und mein nächstes langes Rennen war dann 3-4 Monate nach Australien tatsächlich dieser 100-Kilometer-Lauf in der Sahara in Tunesien, den ich dieses Jahr auch gemacht habe. Und ich war ziemlich ängstlich und dachte, hoffentlich fängt das jetzt nicht wieder an, das Problem mit der Sehne. Und ich bin komplett schmerzfrei da durchgekommen. Und seitdem nehme ich Kollagene und jetzt seit dem Sommer nämlich Triple Perform, einfach weil ich es sehr, sehr praktisch finde, weil ich dann nicht noch anfangen muss, Magnesiumtabletten auch noch zu nehmen oder Vitamin C, wenn ich das Gefühl habe, dass ich zu wenig Obst esse. Also das ist tatsächlich das einzige Produkt, was ich jetzt nehme.
Das hört sich ja jetzt so ein bisschen hier wie eine Dauerwerbesendung an, aber deswegen bring ich mich jetzt mal ins Spiel, weil natürlich habe ich mir viele Gedanken über nicht nur das Thema Kollagen gemacht, sondern auch, ob wir dazu einen Podcast machen. Mhm. Und ich habe mich dazu entschlossen, ihn so zu machen, wie wir ihn machen, weil ich selbst auch mit den Kollagenen gerade, wie sagt man, experimentiere. Nein, ich nehme sie einfach jetzt seit ein paar Wochen, weil ich so ähnlich wie du, Hans-Ulrich, ich bin auch schon 58 und laufe seit 4,5 Jahrzehnten eigentlich ambitioniert und habe auch so meine Schwachstellen und habe so meine eigenen Ideen entwickelt, wie ich denen begegne. Also aber ganz simple Dinge. Ich laufe ungern am Morgen, deswegen habe ich euch gefragt, ob ihr schon am Morgen gelaufen seid. Ich habe gemerkt, mir tun die neuen Rockerschuhe, die neue Sohlenkonstruktion mit Carbonelementen tun mir nicht gut. Ich kann nicht viel auf Tartanbahnen laufen, aber das allein reicht nicht. Also ich muss auch drumherum was machen. Ich muss was gegen die Alterungsprozesse im Körper selbst tun. Und deswegen springt mich natürlich das Thema Kollagene an. Und ich habe die genommen. Und das ist jetzt wirklich Werbung, ohne dass sie als solche bezahlt ist. Ich bin seitdem erstaunlich beschwerdefrei. Seitdem ich die nehme. Ich habe auch andere Dinge verändert. Also ich weiß, dass ich im Intervalltraining bestimmte Tempi nicht mehr ansprechen darf und so etwas. Aber ich vermute, das hat auch mit der Kollagensubstitution tatsächlich zu tun. Ich nehme die vor allen Dingen, weil es ganz simpel ist. Ich nehme die einfach auch als ein bisschen als Durstlöscher direkt nach meinem mittäglichen Lauftraining. Das Problem, Hans-Ulrich, jetzt bin ich bei dir wieder. Ich kann aber nicht sagen, ob es wirklich an den Kollagenen liegt, weil ich kann sie nicht messen, oder?
Ja, und da kommt ja dann wieder der andere Ansatz rein. Natürlich richtig, ich sehe mich auch, wenn ich jemandem erzähle, was ich gemacht habe und dass ich auch da Kollagen nehme, sage ich immer so schön, ja, das ist N gleich 1. Also ich stehe nun mal jetzt nur für mich und dann kann man immer sagen, ja, du hast natürlich einen ausgeprägten Placebo-Effekt. Also so, du bildest dir ein, was zu nehmen und dann wird es natürlich auch schon. Und deswegen gibt es ja eben auch die Anforderung an diese Humanstudien, die heute gestellt werden, um mit der wissenschaftlichen Welt überhaupt, sagen wir mal, sich äußern zu dürfen. Und unsere ganzen Studien sind eben dann in dieser Art von Goldstandard, wie das so schön heißt. Das heißt, doppelt blind, niemand weiß, wer was bekommt, weder der Arzt noch der Patient oder der Studienteilnehmer. Wir tun so eine Studie, die wird bekommt Peer Review, das heißt Fachzeitschriften geht es an Experten, die nochmal den Aufbau und die ganze Systematik von unserer Studie anschauen. Und dann geht es natürlich darum, dass wir in so einem Fall dann, ich sage es mal typischerweise 60 Teilnehmer haben, wo 30 dann eben die Placebo-Menge bekommen. Das ist manchmal ein Maltodextrin zum Beispiel, kann aber auch was ganz anderes sein. Und dann eben eine Währunggruppe, die dann unser Produkt bekommen, dann wird schlichtweg mit statistischen Methoden eine Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, ob es da einen Unterschied gibt oder nicht. Also auf das verlassen wir uns dann auch. Und das ist dann eigentlich die wissenschaftliche Präsentation. Und da haben wir eben, deswegen meine ich, hat es jetzt vielleicht auch doch auch an Fahrt zugenommen, gerade für unsere amerikanischen Kunden, wenn man in den USA etwas behauptet, was nicht stimmt, wird man schnell mal von Anwälten vor ein Gericht gezerrt und es wird richtig, richtig teuer. Das heißt Class Action Lawsuit Und deswegen brauchen wir solche Studien und diese Studien zeigen dann eben, die sind nachlesbar, die kann man im Internet abrufen, dass in einer großen Gruppe das wirksam war. Und dann gibt es Kritiker, die dann sagen, ja, aber eine Pharma-Studie hat ja Tausende von Teilnehmern. Ihr sprecht da mal von 60 Leuten. Ist das denn überhaupt dann aussagekräftig? Und da muss man eines wissen, Pharma-Studien sind deswegen so groß, weil sie Nebenwirkungen abfangen müssen. Sie müssen also messen, ob einer von 1000 von diesen Leuten, die so ein neues Medikament bekommen, vielleicht einen Hirnschlag bekommen, einen Stroke bekommen. Dafür wird die große Anzahl genommen, aber nicht um die Wirksamkeit. Für die Wirksamkeit könnte auch so eine Pharma-Studie auch nur 100 Leute betrachten. Das ist also der entscheidende Punkt, weswegen wir da sehr gute Studien haben und sehr aussagekräftige Studien und da unser Produkt ein Lebensmittel ist und immer wieder dran denken, ich schlucke da so ein Kollagenpeptid und das kommt in einen Körper, der bei mir zum Beispiel um die 4000 Gramm Kollagen hat, der sagt einfach, welcome in the club. Ich rufe dich nicht ab, ich habe keine allergische Reaktion. Du bist ja ein Bestandteil von mir und zwar neben Wasser der wichtigste im Körper. Was sollte ich gegen dich haben? Und wird auch als immer ein ganz interessanter Beleg, es werden auch Produkte aus Kollagen als blutstillende Schwämme hergestellt, die seit Jahrzehnten von Chirurgen eingesetzt werden bei OPs zur Blutstillung von solchen Zickerblutungen. Und man lässt dann einfach diesen Stoff im Körper. Man macht den Patienten zu und lässt es drin, weil es dort Blut stillt und nach einer Weile einfach abgebaut wird und vom Körper wieder irgendwo anders als Kollagenprotein eingebaut wird. Also das soll einfach nur zeigen, die hohe Sicherheit von dem Produkt, aber eben auch, warum wir jetzt da sehr verlässlich sagen können, da ist ein Effekt, da gibt es Studien, die sind high-level veröffentlicht und die werden natürlich jetzt angeregt von der Wissenschaft diskutiert.
Was aber schon auch wichtig ist, Martin, was du gerade meintest, du sagtest, du hast auch noch andere Dinge verändert, weil du merkst, es geht etwas vielleicht nicht mehr so. Und ich glaube, das kommt schon auch noch dazu. Also ich habe bei mir gemerkt, ich mache mehr Yoga. Das tut meinem Körper wahnsinnig gut, gerade auch, weil wir vorhin das Thema Faszien hatten. Also ich glaube, es ist schon auch so ein bisschen so ein Puzzlespiel, dass man für sich selber rausfinden muss, wie ergänzt sich alles so, dass ich eben im hohen Alter auch noch so ambitioniert laufen kann, wie wir das alle machen.
Ja, da wir aber leider nicht wissen, welches Puzzleteil dann das Entscheidende ist, geht es mir so, ich weiß jetzt nicht, wann nehme ich Kollagene, wie lange nehme ich sie? Nehme ich sie ein Leben lang jetzt? Gibt es da Risiken? Wie ist bei dir, Andrea? Das hast du eben noch nicht beantwortet. Nimmst du die nur vor dem Tunesienlauf, während des Ultralaufs auch danach noch? Wie ist es bei dir?
Also ich nehme die jetzt tatsächlich durchgängig. Ich nehme die durchgängig, so ist es mir empfohlen worden. Und ich kann das alles nicht so schön wissenschaftlich begründen, wie Hans-Ulrich das jetzt gemacht hat. Aber ich komme damit sehr, sehr gut klar. Ich habe das Gefühl, es tut mir gut. Am Rande bemerkt, das schmeckt mir auch. Ich finde es, du meintest das gerade auch, nach dem Training trinke ich das tatsächlich auch wie so eine Art Erfrischungsgetränk. Also ich nehme es jetzt regelmäßig, weil ich auch so ein bisschen schwierig finde, wann bin ich denn jetzt im Training? Also sobald es wieder einen Wettkampf gibt, melde ich mich für irgendwas an. Dann mache ich vielleicht so einen virtuellen Marathon außer der Reihe. Da jedes Mal dann 3 Wochen es nicht zu nehmen und dann wieder zu nehmen, fände ich vielleicht ein bisschen schwierig. Ich kann es nicht richtig erklären. Vielleicht kann Hans-Ulrich das. Wie würde denn der Körper sozusagen mit so einem Hin und Her überhaupt klarkommen?
Ja, lass mich einmal kurz reingrätschen, auch noch vorweg an Hans-Ulrich. So gute Produkte kosten ja auch Geld. Also wird sich vielleicht manch einer fragen, lohnt sich das wirklich, das Jahr aus, Jahr ein, das Geld auszugeben dafür?
Ja, und ich kann jetzt erstmal auch nur, ich bin ja selbst User. Mein Wunsch ist eigentlich zu sagen, ich möchte den Orthopäden nicht nur privat kennenlernen.
Aber ich habe auch eine Orthopädenphobie.
Nicht gut mehr dorthin müssen und mir dann auf einem Bild, auf einem Röntgenbild irgendwie eine folgenschwere Schlussfolgerung von dem, was er da sieht, verkünden lassen. Das ist für mich dann das Reagieren, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und deswegen bin ich sicherlich ein Fan davon, irgendwo prophylaktisch für mich das zu tun, was ich tun kann. Und es ist nun mal so, der Alterungsprozess ist vom Körper ja erstmal irgendwo ein Stück vorgegeben. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal zu meiner Zelle komme und zu diesem Türsteher, der ruft scheinbar einfach altersbedingt leiser in die Produktionsstätte rein. Und das heißt, dieses Signal, diesen Impuls zu sagen, ruf lauter rein, dass da mehr produziert wird, den macht er nicht gerne. Das heißt, wenn ich das Produkt absetze, dann passiert ja nichts Schlimmes, außer dass eben wieder ein bisschen weniger von dem Kollagen gebildet wird. Wenn ich mich jetzt nicht challenge, kann ich ja auch erstmal mit einem, ich sage es mal, etwas schlechteren Gewebe ja auch ganz gut leben. Irgendwann, wenn ich jetzt eben wie bei mir noch älter werde, kann das dann mal eben altersbedingt zu Problemen führen. Und deswegen ist das, glaube ich, immer eine persönliche Entscheidung. Ich denke mal, dadurch, dass es eben keine Nebenwirkungen hat, ist es zumindest eine völlig risikofreie Entscheidung. Und vielleicht die kostengünstigere Versicherung für eine Menge Probleme, die man später nicht gerne ausbaden will in Form von Rehas, Physios und so weiter. Ich sehe auch wie die Andrea, ich sehe das auch eher ganzheitlich. Ich finde zum Beispiel auch diese Black Roll eine schöne Sache und das leuchtet mir auch ein. Alle möglichen Arten, wie ich meinen Körper stimuliere. Sport ist eine Stimulation, Massage, dieses Rollen ist eine Stimulation, finde ich gut. Für mich ist auch Thema Gymnastik, Gelenkigkeit ein wichtiger Punkt. Ich war noch nie so ein richtiges Gummiknäuel, to be honest. Und es wird mit dem Älterwerden auch nicht besser. Deswegen schaue ich eigentlich, dass ich da so ein bisschen von allem, ich mache leichtes Krafttraining, ich bin aber eher vom Typ Leptosom. Also ich bin nicht der muskelbepackte Mensch. Und ich versuche, all das so ein bisschen anzusprechen und denke aber eben auch, dass diese Kollagenansteuerung vom Bindegewebe fährt auch sehr nützlich. Es ist eine persönliche Entscheidung, aber ich denke mal, vielleicht eine gute Investition, um Folgekosten vielleicht auch zu vermeiden.
Übrigens zum Krafttraining, das ist auch eine Erfahrung im Alter. Meinerseits, Krafttraining mit Gewichten tut mir nicht gut, Stabi-Training tut mir sehr gut, also mit eigenem Körpergewicht. Aber das hat jetzt nichts mit unserem Thema zu tun. Was mich noch interessiert, Hans-Uli, wie sieht die Zukunft der Kollagene aus? Wird es da irgendwie mehr andere Produkte geben? Wird da irgendwelche Raketenwissenschaft diesbezüglich gerade entwickelt oder braucht es das gar nicht?
Also ich denke, zum einen haben wir jetzt hier momentan natürlich mit den Themen, die wir jetzt heute auch ein bisschen diskutiert haben, unseren Bewegungsapparat sagen wir, auf Vordermann zu halten. Und uns so lang wie möglich das, was für mich auch ein Stück Lebensfreude ausmacht, nämlich die Bewegung, den Sport, die Hobbys zu machen, leben zu können, die Botschaft noch weiter rüberzubringen, dass er vielleicht zumindest mal weiter bekannt ist, ist für uns natürlich jetzt ein wichtiger Punkt mit dem Triple Perform. Wir haben aber auch noch andere Dinge in der Pipeline, keine Frage. Und jetzt würde ich fast anteasern und sagen, Martin, das könnte fast nochmal ein anderer Podcast sein.
Ja, gut. Das halte ich im Hinterkopf. Ich bin gespannt.
Ich nenne mal zwei Stichworte, aber das eine vielleicht noch mehr jetzt auch für die Zielgruppe hier. Wir gucken auch nach dem Motto, naja, jetzt ist doch der Körper schon in einem guten Zustand. Wie sieht's mit dem Thema Ausdauer aus? Endurance. Da gibt es heute ja meistens irgendwo immer nur diese Supplementierung, wie halte ich meinen Kohlenhydrathaushalt während der Belastung so im Gleichgewicht, dass ich zwischen Fettverbrennung und Kohlenhydratverbrennung da ein Optimum habe. Die Frage könnte sein, welche Rolle spielen Proteine und welche Rolle spielt Kollagen? Und wie gesagt, das würde ich anteasern, vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht werde ich da nochmal eingeladen.
Das hört sich jetzt tatsächlich extrem spannend an.
Und das sind so Themen und da meine ich einfach nur, die sind da interessant. Wir gucken aber auch, das ist gerade eben das Krafttraining angesprochen. Das ist für uns schon auch ein wichtiges Thema und ich komme jetzt auch wieder in die ältere Gruppe, aber das muss nicht nur die Eltern sein, wo man auch von diesem Begriff Sarkopenie spricht. Das heißt, Muskelrückgang im Alter. Ist es Gott gegeben oder nicht? Und da haben wir eben auch jetzt schon eine Studie gemacht, die wir auch in dem British Journal of Nutrition sehr hochwertig veröffentlichen konnten. Und ich darf wirklich sagen, auch der älteste Teilnehmer, ein 82-Jähriger, kann wieder Muskulatur zulegen und er legt auch Knochendichte zu. Das heißt, it's never too late. da was zu tun. Und ich gebe dir völlig recht, es muss in der Form sein, dass man das gut von der Belastung aushält. Da geht es nicht darum, falschen Ehrgeiz zu zeigen. Aber wenn ich da 5 wesentliche Übungen mache, und das haben wir in so einer Studie getan, 5, um die Hauptpartien deiner Muskulatur anzusprechen, über 3 Monate haben wir ganz, ganz erstaunliche Ergebnisse rausbekommen. Das geht jetzt vielleicht nicht unbedingt so sehr in diese Läufergruppe rein, die in der Regel jetzt vielleicht nicht nur nach Muskulatur schaut. Das kann jetzt eben auch an andere Zielgruppen gehen. Es kann aber auch an Frauen gehen, die vielleicht sagen, ich möchte einfach so ein Bodytoning haben. Ich will keine Muskulatur aufbauen, ich mag keine Muskeln an mir, aber ich möchte vielleicht eben an der richtigen Stelle ja einen straffen Körper haben. Also das sind auch jetzt so Dinge, die jetzt vielleicht im heutigen Gespräch nicht so im Vordergrund sind. Das sind so unsere Richtungen, was man mit diesem wirklich sehr interessanten Stoff Kollagenpeptide eben, glaube ich, an Nutzen schaffen kann. Deswegen denken wir, das ist ein spannendes Thema, ja. Und ich glaube jetzt auch nicht, du hast zu Recht am Anfang gesagt, es gibt ja auch sowas wie so Modethemen. Das akzeptieren wir auch, dass Medien brauchen auch Themen, die hot sind. Aber ich glaube, der Läufer zum Beispiel, der eben über viele, viele Jahre laufen will, schaut ja auch nach dauerhaften Lösungen für sich und darf dann seine Entscheidung treffen.
Lass uns völlig unabhängig vom Thema Kollagene einmal in die Zukunft schauen, bei euch persönlich, sportlich, so zum Schluss. Andrea, was steht 2021 an? Planst du trotz Corona? Was planst du?
Ich plane allerdings sehr, sehr vorsichtig. Ich plane, die Rennen zu laufen, die dieses Jahr ausgefallen sind wegen Corona. Wenn denn das möglich sein wird, werde ich im Juli das Ultra Norway Race laufen. Das ist ein Rennen in Nordnorwegen. Das sind 140 Kilometer am Stück mit 9000 Höhenmetern, wobei letzteres für mich die definitiv größere Herausforderung ist, weil ich wirklich nicht gut Berge hochkomme. Dieses Rennen hätte ich dieses Jahr eigentlich schon im Juli gemacht. Es waren auch schon Flüge gebucht, Hotels gebucht, alles. Und das ist ein Rennen in einer Serie von einem französischen Veranstalter, mit dem ich eben auch in Australien unterwegs war und auch schon in Mosambik und in Vietnam. Ziel ist, dass ich dann mit Norwegen auch in Europa gelaufen bin und dann hoffentlich ein Jahr später ein Etappenrennen in Bolivien mache. Und dann bin ich auf jedem Kontinent in der Serie einmal gelaufen. Und dann kriege ich eine extra Urkunde.
Das hört sich spannend an. Ja. Übrigens, was ich gar nicht erwähnt habe, man kann deine ganzen Erlebnisse auch verfolgen auf deiner eigenen Website, runninghappy.de.
Genau.
Und was ich auch nicht erwähnt habe, entschuldige bitte, du bist keine Profisportlerin, richtig, sondern du bist eigentlich Historikerin.
Ja, ich bin ganz weit davon entfernt, eine Profisportlerin zu sein. Das ist auch immer mein Trainingsproblem. Genau, ich bin Historikerin hier in München am Institut für Zeitgeschichte.
Ja. Hans-Ulrich, was sind deine sportlichen Ziele 2021? Gibt's die oder weißt du noch nicht, weil die Wettkampfsituation noch unüberschaubar ist? Oder ist es gar kein Wettkampf? Willst du weiter deine Söhne in Schach halten, einfach nur?
Ja, da habe ich jetzt ja zum Glück erstmal für eine Weile wieder die Stammtischhoheit bekommen. Und also mit den Zielen von Andrea kann ich natürlich überhaupt nicht mithalten. Also ich habe ja, sag mal, auch vielleicht den Luxus oder das Vergnügen, dass ich sehr viele andere Sportler vielleicht auch mit ein bisschen begleiten kann, weil wir eben gemeinsame Projekte machen. Das ist schon etwas, was mich unheimlich auch motiviert. Und wir machen auch Projekte zum Beispiel mit Eishockeymannschaften, also wie den Schwenninger Wild Wings. Wir machen mit Rugby-Teams in Irland und Südengland, die ja alles Mögliche an Verletzungen haben, Belastungen haben, machen wir da ganz viel an Zusammenarbeit mit Boulderern und so weiter. Also schon das hält mich irgendwo immer so ein bisschen jung, weil ich da in einem sportlichen Umfeld beruflich aktiv sein darf. Und ich selbst darf einfach sagen, ich freue mich eigentlich über jedes Training, das ich machen kann, wo ich dann einfach sage, hey, ich bin fit und ich habe einfach eine Menge Spaß gehabt. Als so Leistungsziel habe ich jetzt erstmal ganz bescheiden gesagt, wenn ich vielleicht jedes Jahr so eine Qualifikation wieder für diese deutschen Seniorenmeisterschaften so über die nächsten Jahre schaffen würde, wäre das ja schon mal gar nicht schlecht. Und wo ich mich vielleicht am ehesten nochmal ranwagen würde, ist, ich weiß, dass altersbedingt gerade die Schnelligkeit am ehesten leidet. Und das habe ich eben auch erlebt, dass wenn man mal mit den Jungs zusammen mal meint, mal sprintet, zieht es einem ganz schnell in den Oberschenkel hinten mal rein mit der Zerrung. Das weiter auszubauen, zu sagen, ich laufe im Pferd mal wieder eine einigermaßen ordentliche 100 Meter Zeit, damit ich so eine Grundschnelligkeit habe. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Ehrgeiz. Aber ansonsten macht es mir einfach momentan richtig Spaß, das zu machen, was ich machen will, nämlich einfach regelmäßig laufen.
Hört sich gut an. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich.
Hast du Ziele, Martin?
Ich habe ein großes Ziel, ja. Ich möchte im fünften Jahrzehnt einen Marathon unter 3 Stunden laufen. Puh. Also da gibt es so einen Club von 17 Leuten weltweit, die das geschafft haben. In den 80ern bin ich es, in den 90ern, 2000, 2010 bis 20. Mir fehlt jetzt 2020 bis 30. Und es wird hart. Ich brauche die Kollagene. Nee, also, ja, vielen Dank euch aber, dass ihr zum Podcast oder der Podcast-Einladung gefolgt seid. Lieber Hans-Ulrich, du hast sehr, sehr gut, glaube ich, ein schwieriges Thema auf den Punkt gebracht. Danke, danke. Lieber Andrea, vielen, vielen Dank, dass du uns beeindruckt hast mit deinen tollen, tollen Ultralaufprojekten. Wie gesagt, kann man auch noch mal mehr lesen unter runninghappy.de. Und ja, Hans-Ulrich, dann hören wir uns wieder im nächsten Jahr in einem weiteren Podcast zum Thema. Da geht's dann um Kollagene und Ausdauer oder so ähnlich. Ja. Bin ich mal gespannt. Danke, danke.
Vielen Dank.
Das war also das, wie ich finde, sehr interessante Gespräch rund ums Thema Kollagene. Wenn ihr Lust habt, jetzt nochmal nachzulesen, wie war denn das eine oder andere genau, dann kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, auch einmal online bei uns zu schauen, runnersworld.de/kollagen mit K geschrieben. Da findet ihr den besagten Artikel aus dem Heft auch nochmal online und könnt euch da die Fakten nochmal in Ruhe durchlesen. Was uns aber auch interessieren würde, wären eure Erfahrungen zum Thema Kollagen. Wenn ihr da was Spannendes zu berichten habt, dann kommentiert doch zum Beispiel unter unserem Facebook-Post. Darüber würden wir uns sehr freuen, worüber wir uns auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder reinhört. Wenn euch diese gefallen hat, dann bewertet sie außerdem gerne bei iTunes zum Beispiel und abonniert unseren Podcast natürlich auch sehr gerne. Dann bekommt ihr nämlich automatisch mit, wenn es eine neue Folge gibt. Das ist in 2 Wochen. Verrückterweise ist das schon der 18. Dezember und irgendwie kurz vor Weihnachten. Deswegen wünschen wir euch jetzt natürlich, wie immer, viel Spaß beim Laufen und diesmal außerdem eine schöne Adventszeit.